Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Ein brutales Wochenende, so titelte die Branchenzeitschrift Blickpunkt Film über die Kinozahlen des vergangenen Wochenendes. Es war nicht nur das schwächste Kinowochenende des Jahres, sondern eines der schwächsten überhaupt, zumindest in Deutschland. Die Fortsetzung des Animationshits Pet 2 kam auf gerade mal 200.000 Zuschauer. Teil 1 hatte vor 3 Jahren noch über 700.000 Zuschauer. Anna Wollner ist bei mir und wir wollen über dieses erste Kinohalbjahr reden. Anna, neben ein paar Erfolgen und Rekorde, auf die wir noch kommen, wollen wir vor allem über die Niederlagen bzw. Flops sprechen. Gehört Pets 2 für dich schon als Flop dazu?
Also erzählerisch auf jeden Fall, weil die Fortsetzung um die New Yorker Haustiere total ausgefranst, zusammenhangslos und ja so hysterisch unlustig ist. Und finanziell versucht man sich das vermutlich schön zu rechnen. Es sind immerhin die Macher der Minions, die dahinter stecken. Also kein Pixar, kein DreamWorks. So vom Animationsmittelbau her würde ich sagen, das Budget bei ungefähr 80 Millionen Dollar. Aber weltweit hat er gerade mal 225 Millionen eingenommen. Er hätte mehr gebraucht, weil ja vor allem auch noch das ganze Marketinggeld dazukommt etc., was beim Budget ja erstmal per se gar nicht auftaucht.
Auf Pets 2 hatte man ja eigentlich noch gehofft. Wie steht es denn um ja das internationale Box-Office sonst zur Jahreshälfte?
Also bei einem Verleih, da knallen glaube ich jede Woche die Sektkorken, nämlich bei dem, der all diese Filme im Programm hat.
Wir haben verloren. Wir alle. Wir haben Freunde verloren. Familie, ein Teil von uns selbst. Dies ist der Kampf unseres Lebens.
Was ich nicht verstehe, wenn sie dich schon gut leiden kann, wieso dann verändern?
Habe ich doch gesagt, ihr Zukünftiger muss ein Prinz sein.
Du musst die Vergangenheit vergessen.
Ich kann mich an meine nicht erinnern.
Sie lässt dich zweifeln. Und Zweifel machen dich verwundbar.
Der große Gewinner bisher ist ganz klar Disney. Die haben Avengers Endgame, das letzte Kapitel in der ersten Phase vom Marvel Cinematic Universe. Da war der Stand gestern weltweit bei 2.007.666.000 Dollar Einspielergebnis. Das ist zwar noch immer knapp hinter Avatar und damit ist Avengers noch nicht der erfolgreichste Film aller Zeiten. Aber aktuell ist das Werk nochmal im Kino zu sehen mit zusätzlichen Szenen, um die Fans eben noch einmal ins Kino zu locken und ja, eigentlich um Abschied zu nehmen von ihren Superhelden, aber natürlich, um dann doch vielleicht irgendwann an Avatar vorbeizuziehen. Das ist bisher noch nicht ganz aufgegangen, also es hat bisher noch nicht gereicht, um James Cameron vom Thron zu stoßen, aber Disney hat eben auch Aladdin und Captain Marvel, die als die drei erfolgreichsten Filme des Jahres und wenn man den vierten noch mit dazu nimmt, nämlich Toy Story 4, ist es der vierte Disney-Film.
Disney dominiert, kann man eindeutig sagen. Wie steht es um die anderen Studios?
Die haben wirklich ein bisschen das Nachsehen und sammeln so ein bisschen veritable Flops und Filme, die ja hinter den Erwartungen zurückbleiben. Da würde man wahrscheinlich gar nicht von Flops sprechen. Warner zum Beispiel, die haben mit Lego The Movie 2, mit Godzilla und Pokémon oder auch Shazam alles Filme, die, glaube ich, nicht ganz den Erwartungen entsprochen haben. Und da hofft man jetzt so ein bisschen auf die zweite Jahreshälfte.
Viele Filme, die du jetzt aufgezählt hast, die haben eine Zahl im Titel und zwar keine 1, es sind Fortsetzungen und es ist eigentlich schon seit Jahren immer die Frage, setzt nicht irgendwann mal so eine Franchise-Müdigkeit ein?
Ja, wenn sie denn mal kommen würde, weil hier auf den ersten Blick sind es Fortsetzungen mit dieser Zahl im Titel, aber wenn man dann mal sich genauer die Filme anguckt, dann sind es irgendwie doch keine Fortsetzungen, sondern ja so Wurmfortsätze oder einfach Reboots. Man in Black International zum Beispiel, der Flop von Sony, der kommt komplett ohne den alten Cast um Will Smith und Tommy Lee Jones aus, dafür mit Chris Hemsworth und Tessa Thompson, allerdings auch ohne Chemie zwischen den beiden. Oder Dark Phoenix, der eigentliche Abschluss der X-Men-Saga, der trägt das Franchise dann wirklich zu Grabe. Es ist keiner der ganz großen Stars in einer tragenden Rolle dabei, die tauchen zwar alle auf, aber es ist wirklich ein unwürdiger Abschied und Abgang und ganz anders als bei Endgame, wo das Konzept ja alle auf der Leinwand zu versammeln nochmal fulminant funktioniert hat. Oder Godzilla, King of the Monsters, auch eine Neuauflage, Hellboy mit neuem Hellboy, ohne Guillermo del Toro und Ron Perlman. Es ist so viel Aufgewärmtes, Uninspiriertes, das strafen die Kinogänger schon ab.
Du hast die Stars angesprochen oder eben auch die fehlenden Stars. Gibt es 2019 denn noch Schauspieler überhaupt, die einen Film tragen können?
Also bei den beiden letztgenannten Filmen, Hellboy und Godzilla, da hat man tatsächlich auf Serienstars gesetzt, nämlich David Harbour und Millie Bob Brown, die beide mit Stranger Things bekannt geworden sind. Aber um die zu sehen, kann ich einfach bequem zu Hause bleiben und mir die aktuelle dritte Staffel der Serie angucken, die seit Donnerstag online ist. Es ist ein bisschen das Problem in diesem Jahr, die Stars, die wandern wirklich ins Fernsehen ab, wie zum Beispiel Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Meryl Streep, die ja aktuell in Big Little Lies zu sehen sind. Ein Film, der sich noch beweisen muss, ist das Sommerkino-Event von Universal, nämlich Fast and Furious Present Hobbs and Shaw, also ein Spin-off der sehr erfolgreichen Action-Auto-Reihe. Und da setzt man auch auf die volle Star-Power. Da spielen nämlich Jason Statham, Dwayne The Rock Johnson und Idris Elba mit.
Du hast gesagt, die Stars wandern ins Fernsehen ab. Nun geben die Streaming-Plattformen ja keine Zahlen raus, aber sind denn Netflix und Co. eine Konkurrenz wirklich fürs Kino?
Also für dieses große Event-Kino noch nicht so richtig. Aber da ist es einfach das Problem, dass viel zu viele dieser Event-Filme kommen. Die kann man gar nicht alle gucken, wenn man sich mal anguckt, wie viele Leute überhaupt noch ins Kino gehen. Aber es gibt vor allem auch Einbrüche im Independent-Bereich. Also Brancheninsider, die berichten von einem Rückgang von 30% im ersten halben Jahr. Viele Filme aus diesem Arthouse-Mittelbau, die landen mittlerweile direkt bei Netflix und Co. und gehen da einfach in diesem Überangebot und Wust an Unübersichtlichkeit unter. Denn auch der Streaming-Markt, der wird ja immer unübersichtlicher, weil einfach immer mehr Player dazukommen und man mittlerweile ja, wenn man möchte, für 100 € im Monat irgendwelche Streaming-Portale abonnieren kann. Und mir geht es oft so, immer das, was ich suche, finde ich gerade gar nicht.
Hat denn Hollywood eigentlich irgendeine Gegenstrategie? Setzt Hollywood dem irgendwas entgegen?
Ja, es ist so ein bisschen die alte Leier, dass sie sich wieder auf Geschichten konzentrieren sollten und nicht auf die Effekte, dass sie junge Talente fördern sollten und dass die eben nicht von vornherein zu den Streaming-Portalen abwandern oder dass sie nicht darauf setzen, YouTuber zu casten, um eine größere, andere Zielgruppe anzusprechen. Und es kursiert im Internet gerade ein Artikel aus der New York Times mit der Fragestellung, ob und wie das Kino, wie wir es kennen, die nächsten 10 Jahre überleben kann. Und da wies der sehr erfolgreiche, in erster Linie Horrorfilmproduzent Jason Blum darauf hin, dass er wirklich gerade so eine nervöse Energie in Hollywood wahrnimmt, die sich wirklich von dem unterscheidet, weil man ja oft sagt, Hollywood ist nervös, aber die merken einfach, dass ihnen ein bisschen die Fälle davon schwimmen. Und Sony Pictures Classic-Chef Michael Baker, der sprach davon, dass es eben kein Totengeläut sein darf, sondern einfach ein Weckruf sein muss. Ein vielleicht Anfang ist, dass Warner jetzt eine neue Chefin hat, das erste Mal in der Firmengeschichte, eine Frau, Ann Sarnoff, die allerdings, und das finde ich viel spannender, aus dem Fernsehen kommt.
Und mal schauen, ob der Weckruf was bringt. Erstmal blicken wir auf düstere Zahlen zurück in diesem Jahr 2019, was das erste Kinohalbjahr angeht. Anna Wollner war das. Danke.
Gerne.